Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Melikşah oder auch Mel. Ich bin einer der Mitgründer von Taledo. Wir betreiben eine Plattformlösung für das Recruiting von digitalen und medizinischen Rollen. Heute zu Gast bei mir Veronika Riederle von Demodesk. Was macht Demodesk? Es ist Demodesk eine Screensharing-Plattform für Online-Verkaufsgespräche und virtuelle Meetings. Aber am besten erzählt Veronika selbst. Herzlich willkommen. Wer bist du und was machst du?
Ich bin, wie du gesagt hast, Gründerin von Demodesk. Wir haben die Company vor 3 Jahren gegründet. Ich zusammen mit Alex, meinem Mitgründer, haben in München angefangen, sind dann nach San Francisco gegangen, haben Y Combinator mitgemacht und gerade unsere Series A geraced über $8 Millionen. Was wir machen ist, wir bauen das erste intelligente Online-Meeting-Tool für Sales-Teams. Das heißt, in Zukunft, wenn du mit deinem Kunden über Computer sprichst, nimmst du kein Tool mehr wie Zoom, Google Meet oder GoToMeeting, sondern Demodesk ist the way to go. Warum? Mhm. Weil wir eine einzigartige Screensharing-Technologie entwickelt haben, die virtuelle Displays benutzt und nicht mehr deinen lokalen Desktop teilt wie traditionelle Tools. Deshalb können wir Sales Reps und Sales Teams dabei helfen, automatisch den richtigen Content zu laden, also das richtige Playbook im Meeting, ohne dass der Kunde es sieht, also wie eine Art Head-Up-Display. In Echtzeit auch Gesprächsleitfäden und Battle-Cards anzeigen, die dir helfen, Sales-Objections besser zu bedienen, aber auch dann Daten besser zu tracken, besser zu analysieren. Wir integrieren mit Google Calendar, Outlook, aber auch mit CRMs hinten raus, Salesforce, Pipedrive, HubSpot und spielen automatisch alle Daten zurück.
Super spannend. Dazu kommen wir nochmal gleich. Also diese Differenzierung vor allem für potenzielle Kunden, die das mal testen möchten, dass nochmal klar ist. Sales Objections sind natürlich Einwände. Ja, verstanden. Das heißt, ihr gebt einfach nur ein bisschen spezifischen Support für genau das Klientel, das ihr braucht, die mehr brauchen als Google Meet und so weiter. Die können euer Tool nutzen, um auch für sich dann, wie ich es richtig verstanden habe, einfach bei sich auf dem Screen Sachen zu sehen, die das Gegenüber nicht sieht. Und das würden die anderen Produkte so in der Form nicht anbieten.
Genau, also was wir bauen mit Demodesk, was wir als Sales Teams anbieten, ist ein Tool, bei dem du automatisch alles das, was du brauchst, um das perfekte Verkaufsgespräch zu führen, direkt vor dir hast. Okay. Also du hast quasi automatisch den richtigen Content, weißt, was du sagen musst, weißt, wie du pitchen musst, musst keine nervige Zeit mehr verwenden auf manuelle Dateneingabe, manuelles Machen
mir
von Notes,
wieder ein CRM. Ich bin so nervös. Immer. Okay, das würde mir helfen tatsächlich. Sag mal, sehr gut. Okay, und wer seid ihr, Veronika, wer seid ihr? Also wer ist dein Mitgründerin? Wo sitzt ihr? Wie viele Leute seid ihr? Seit wann macht ihr das? Gib unseren Zuhörern, das sind ja vor allem als CXO, COO, CMO und so weiter und Founder. Erzähl mal ein bisschen über dich, ein paar Sätze und über euch.
Wir sind beide aus dem CDTM-Netzwerk, also Alex und ich. Das ist ja ein Zusatzstudiengang an der TU, LMU in München, wo auch sehr viele andere erfolgreiche Startups in Deutschland hervorgegangen sind. Unter anderem Personio, Outfittery, Eam, Freeletics, Stylight, Alasco, IDNow, ganz viele Companies kommen daraus. Darüber kennen Alex und ich uns ursprünglich, also Alex, mein technischer Mitgründer. Ich war davor bei einigen Startups und habe dann aber hauptsächlich bei Bain & Company als Beraterin gearbeitet und davon quasi gegrindet von Associate-Praktikant bis zu Teamlead, Project Lead und bin dann rausgegangen und habe Demodesk zusammen mit Alex gegründet. Alex ist Softwareentwickler, hat eigentlich quasi schon seit er irgendwie seit er schreiben kann eine Leidenschaft für Computer und hat auch schon seit 16, 17 ist immer als Entwickler bei anderen Companies gearbeitet und hat da auch sehr viel schon gesehen. Und genau,
das war dann CDTM höre ich jetzt das zweite Mal diese Woche. Kennst du den Lars Stäbe?
Mhm, kenne ich gut, ja.
Den habe ich diese Woche interviewt, ja.
Ach, sehr cool, ja, das freut mich. Genau, ist auch ein CDTM-Startup, ja. Ja, cooler Tier ist auch ein CDTM-Startup.
Ah, Tier auch, ja? Ja, okay, ja, ja. Spannend. Wer da, der Lorenz oder wer?
Ich weiß gar nicht, wie viele davon sind. Ich kenne die auch nicht.
Okay, interessant. Gut mal, dass ich außer WHU auch so...
Dunstkreis so.
Genau, außer WHU. Finde ich gut. Und sag nochmal, wie viele Leute seid ihr insgesamt jetzt und wo sitzen die auch, hauptsächlich?
Wir sind insgesamt jetzt 30 Leute. Wir sind ein Hybrid-Remote-Team, haben Leute in San Fran, Leute in München, aber auch Leute, die fully remote arbeiten aus Osteuropa oder Kanada.
Okay, das ist natürlich sehr spannend jetzt auch für unsere Zuhörer, weil ihr seid ja jetzt von Grund auf sowieso ein Split Company, also zwischen Amerika und hier. Für euch ist es, vielleicht hat es zweischneidig. Wie hat euch das jetzt betroffen, Corona? Wie hat euch das in eurer Arbeit bisher beeinflusst? Ich frage mal bewusst offen, du kannst selbst drauf eingehen, wenn du es beantworten möchtest.
Ich meine, es gibt so zwei Teile der Antwort. Also ein Teil der Antwort ist, wie sind wir als Company intern und als Team damit umgegangen? Und der zweite Teil der Antwort ist, wie hat das jetzt unser Geschäft beeinflusst? Im ersten Teil anzufangen, wir als Company waren ja davor schon, wie gesagt, Hybrid Remote. Ich war letztes Jahr wahrscheinlich 30% meiner Zeit sowieso in San Francisco. Und Alex ist eigentlich auch rübergezogen am 1. Januar. Also war ich dann quasi voll dort. Ist jetzt dann Mitte März wieder zurück, weil es ist kein Office auf in San Francisco oder generell in den USA. Und du kannst auch niemanden natürlich treffen. Deswegen gibt es keinen Mehrwert, dort zu sein. Aber deswegen waren wir schon von Anfang an dieses Hybrid Remote Setting gewöhnt, auch mit unterschiedlichen Zeitzonen. Mhm. Deswegen hat jetzt auch, als alle Offices geschlossen wurden oder werden mussten im März, für uns das nicht direkt einen Impact gehabt. Also wir waren eigentlich schon bisher immer so aufgesetzt, dass wir auch virtuell gut zusammenarbeiten konnten und nutzen auch der Demo das intern, auch wenn es nicht dafür gebaut ist eigentlich. Das ist ja eigentlich nur für externe Calls. Deswegen hat es das sehr, sehr stark geholfen, da auch relativ smooth den Übergang zu schaffen. Und ich meine, wenn ich jetzt hier im Office sitze, ich bin aktuell im Office, jeder darf arbeiten von wo immer aus er möchte. Keiner muss ins Office kommen. Ich weiß manchmal nicht mal, wenn ich Meetings habe mit Leuten aus dem Team, ob die jetzt im Office sind oder nicht, weil das für mich keinen Unterschied macht.
Spannend. Ich sehe auch, du bist auch gerade allein da und ich bin selber auch im Office gerade. Ja, wir sind ja über Video, über Demodesk für die Zuhörer. Wir benutzen gerade auch Demodesk. Ich finde das toll bisher. Also ich habe es jetzt das zweite Mal schon benutzt. Sag mal, Y Combinator hast du gar nicht erwähnt bisher. Ja, ihr seid einer der wenigen, oder? Deutschen Unternehmen, die vom Y Combinator aufgenommen wurden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke, danke.
Magst du zwei Sätze dazu sagen, wie ihr dazu gekommen seid?
Den zweiten Teil der vorherigen Frage, wie es uns als Business beeinflusst hat jetzt Corona, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt auch weniger relevant für andere, weil ich meine, wir waren ja insgesamt eher positiv dadurch. Es hat uns eher Rückenwind gegeben, weil wir ein Tool für Remote-Zusammenarbeit haben. Also quasi, wenn du mit deinem Kunden sprichst, aber das nicht physisch tun willst, sondern über Computer online, dann nimmst du eben mehr Demodesk. Und deswegen ist das bei uns
stimmt, ich habe das so ein bisschen
positiv insgesamt noch gewesen, diese ganze Entwicklung. Genau. Aber ja, deswegen, ich glaube, das ist wahrscheinlich.
Teamviewer und so weiter sind natürlich auch jetzt sehr erfolgreich, noch erfolgreicher als sonst, stimmt.
Yeah.
Dazu, dass der Marktseite hat euch Gott sei Dank glücklicher getroffen. Ja, also genau. Auf der, von der Seite. Okay, aber die Y Combinator, das ist natürlich sehr spannend.
Genau, Y Combinator. Zurück zu Y Combinator, genau. Ja. wir haben uns 2018 beworben, Ende 2018 und haben dann waren dann im Winter Batch 2019. Ein Batch ist immer 3 Monate lang. Du bist vor Ort in San Francisco, also quasi die Gründer, nicht das ganze Team. Deswegen auch, wie gesagt, Teil des ganzen Settings, Hybrid Remote Settings. Mhm. Wir waren von 1. Januar dann bis April 2019 drüben, haben dort extrem viel gelernt, uns ein Netzwerk aufgebaut und haben auch am Ende des ganzen Programms dann dort eine Runde graced. Es gibt ja, nachdem du den Batch erfolgreich abgeschlossen hast, hast du Demo Day. Das ist eine 90-Sekunden-Präsentation vor quasi allen Investoren der Welt, mit denen du theoretisch sprechen möchtest, ja, als Startup, und haben eben dann danach auch unsere Runde graced.
Das ist super. Also der Rest, die VCs, so kam nach Y Combinator, ja?
Ja, also du hast quasi den Demo-Day und da präsentieren alle Startups, die in diesem Batch sind. Im Batch waren, bei uns waren, ich glaube, knapp 200 Companies. Mhm. Es gibt 2 Batches pro Jahr und diese 200 Companies präsentieren alle an diesem einen Demo-Day vor der gesamten Investorengemeinschaft der Welt. Ja, also da ist quasi alles, was Rang und Namen hat, ist da und kann sich die Präsentation anschauen. Natürlich davor wissen die Investoren, die sehr gut vernetzt sind und die da natürlich auch ein Interesse haben, sich die guten Deals zu sichern, schon vorher Bescheid. Also wir haben auch schon vor dem Demo-Day auch schon Investments genommen.
Ist ja aber das Demo-Day hat bei euch funktioniert sozusagen, ja? Der Demo-Day.
Genau, also wir haben vor Demo-Day haben wir wahrscheinlich so 50% der Investmentsumme schon eingesammelt und dann danach noch den Rest. Mhm. Und genau.
Für die, die es nicht wissen, Y Combinator ist der Accelerator weltweit. Und wer das nicht versteht, der soll das natürlich googeln, das gehen wir jetzt nicht ins Detail eingehen, aber als deutsches Unternehmen ist es extrem unwahrscheinlich aufgenommen zu werden. Also in den letzten 10 Jahren vermute ich, gibt es weniger als 5 Startups aus Deutschland, gehe ich von aus. Und Und insgesamt sind es aber, ich glaube, 100 pro Jahr oder so, oder Veronika? Wie viel sind es gerade derzeit, die aufgenommen werden?
Also zwischen 300 und 400 pro Jahr.
Größer sogar, der Batch ist größer geworden. Also mein letzter Stand ist von vor 5 Jahren.
Genau, die sind ein bisschen größer geworden.
Exciting, super. Sag mal, Veronika, du hast ja jetzt den seltenen Einblick so ein bisschen USA versus Deutschland, also extern, wie du vorhin so schön auseinanderdividiert hast, extern Marktsicht, aber auch intern. Wie waren die Unterschiede so? Hast du irgendwelche wahrgenommen? Auch jetzt, du kannst ein bisschen weiter ausholen, gerne zum Beispiel auch Thema irgendwie Soforthilfen und so weiter und Thema irgendwie Remote Work, Thema wie konkret ist es tatsächlich bei den Mitarbeitern angekommen, hatten welche tatsächlich Corona? Wie waren die Unterschiede Deutschland und USA für dich, für euch?
Unterschiede hinsichtlich, welche Auswirkungen jetzt alles rund um Covid auf Startups hatte.
Genau, richtig. All die letzten 6 Monate auf euch.
Also genau, vielleicht um ein bisschen weiter auszuholen. Also ich glaube, so im Silicon Valley war schon so der Grundtenor, it's gonna be worse than you could ever think. Yeah. Plan for the worst, the absolute worst. Also es ist quasi, wurde die von allen Investoren in der Firma, gesamten Y Combinator und Silicon Valley Community eingetrichtert. Schau, dass du Minimum 24 Monate Runway hast, jetzt, ja, und mach einen deep, deep Cut. Ich meine, wir sind da ein bisschen rausgefallen natürlich, weil wir jetzt natürlich auch in gewisser Weise positiv auch beeinflusst wurden von dem gesamten Trend hin zu Remote Work. Aber das war so eigentlich grundsätzlich die Empfehlung für alle Businesses. Da war in Europa, war es nicht ganz so extrem. Ich glaube, da hat die Community nicht ganz so schwarz gemalt. Das war auf jeden Fall so der erste große Unterschied. Hab da auch einen Artikel mal geschrieben zu auf Medium, weil ich mich natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und wir damals auch nicht wussten, was hat das jetzt für eine Auswirkung, ja, wie wahrscheinlich keinen Gründer am Anfang. Natürlich geht das Kopfkino los. Was ist, wenn uns die Hälfte unserer Kunden wegbricht? Was ist, wenn uns irgendwie, wenn wir irgendwie die Mitarbeiter nicht mehr zahlen können? Was ist, wenn die Runde nicht kommt? Ich meine, jeder hat sich das natürlich gedacht, ja. Und selbst wir, wo wir, wie gesagt, ja auch irgendwie positiv dadurch beeinflusst wurden. Das war so der erste große Unterschied, würde ich sagen. Der zweite Unterschied, ich meine, in USA kannst du halt auch deutlich schneller Leute feuern, deutlich schneller Leute entlassen. Da gab es halt schon sehr viele große Entlassungswellen. Das war jetzt in Europa, glaube ich, ein bisschen weniger. Also klar, ich meine, von Companies im Reisespace, im Travel-Space natürlich auch jetzt mehr als jetzt bei anderen Companies. Aber bei uns kam halt dann eher so das Kurzarbeitsthema. Ich glaube, die Art und Weise, wie mit dem ganzen Thema umgegangen wurde, war in USA da halt doch deutlich radikaler und hatte deutlich mehr Impact jetzt auf den Employee zum Einzelnen.
Das ist nicht so, offensichtlich. Ich habe ja auch in den USA gelebt eine Weile. Ich meine, Amerikaner sind ein bisschen kontraintuitiv, sind eigentlich ja weniger risikoavers als wir, weniger ängstlich, aber die haben das Ding einfach nicht in den Griff bekommen.
Also wie gesagt, die haben halt dort deutlich stärker regiert. Ich glaube, in USA hast du halt auch mehr Leute, die Erfahrung haben, wie man Startups auch durch wirklich Krisen managt.
Stimmt.
Weil du halt deutlich mehr Investments hast und auch deutlich die VC-Branche natürlich auch schon deutlich mehr Vergangenheit hat und deswegen halt auch mehr Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich halt deswegen auch da ein bisschen eine andere Sicht drauf hat.
Okay, sag ganz konkret, kannst du, falls, ich meine, glücklicherweise hat, wie gesagt, eure Geschäftsseite weniger betroffen, aber intern, gibt es etwas, was du an Learnings teilen möchtest mit unseren Zuhörern, mit den anderen CXOs? Also zum Beispiel, keine Ahnung, habt ihr irgendwie eure Mitarbeiter mit irgendetwas außer dem Modest ausgestattet, das sehr geholfen hat? Oder habt ihr irgendwelche Regeln eingeführt, konkrete, zum Beispiel Homeoffice so und so viel Prozent, und habt ihr das sogar in die Zukunft jetzt schon mal vorgerechnet, vorgeschrieben, letzten 6 Monate, zum Beispiel nächste 6 Monate habt ihr diese Regel und so weiter. Willst du da irgendwas sharen, was ein Learning war von euch?
Gerne. Also ich glaube, für mich waren vielleicht so 2, 3 Hauptlearnings. Also das erste Hauptlearning war, am Ende des Tages kannst du immer die beste Entscheidung treffen für dein Unternehmen. Es kann dir kein anderer sagen, was du zu tun hast. Klar, man muss irgendwie mit Leuten sprechen, man muss sich die Erfahrungswerte von anderen Leuten einholen, aber am Ende des Tages muss dann doch immer du entscheiden. Also in unserem Fall, wenn wir jetzt irgendwie gesagt hätten, ja, wir folgen jetzt blind dem Rat der Silicon Valley Community, schmeißen jetzt die Hälfte der Leute raus und machen jetzt auf 24 Monate secure irgendwie Runway, dann wäre das doch sicherlich die falsche Entscheidung gewesen für uns. Das heißt, das erste Learning ist natürlich immer, muss halt schon selbst wissen, was das Beste ist für die Company und da auch irgendwie den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. zweites Learning, glaube ich, vor allem mit dem gesamten Hybrid-Remote-Setting, hast du auch sehr, sehr viele Vorteile. Ja? Also ich glaube, du hast viel mehr Zugang zu Talent, wenn du dich von Anfang an halt auch als Hybrid-Remote-Company oder auch vielleicht Full-Remote-Company, wie jetzt GitLab ist ein sehr erfolgreiches Beispiel, die waren schon immer Full-Remote, oder auch Twitter hat er jetzt auch zu Full-Remote umgeschaltet. Und gibt es auch noch mehr andere erfolgreiche Beispiele. Hast du halt auch die Möglichkeit, viel bessere Talente einzustellen, weil du dann nicht auf eine bestimmte Stadt begrenzt bist oder auf ein bestimmtes Land.
Stimmt.
Und deswegen, je mehr man dieses Setting jetzt auch bewusst schafft, und jetzt ist mehr als je zuvor natürlich auch die Möglichkeit und die Bereitschaft dazu da, so ein Setting zu schaffen, denke ich, desto besser kann man es auch nutzen für sich als Company.
Hast du Office abgebaut?
Office Space nehmen. Ich meine, unser Office war eh zu groß für uns, aber ich plane jetzt auch nicht, Office Space aufzubauen.
Interessant.
Also wir planen, wenn überhaupt, Leute remote einzustellen, vielleicht irgendwo anders wie in den USA jetzt nochmal ein Office.
Aber ich hatte gefragt, abgebaut
hast du? Abgebaut, nein.
Okay, interessant. Mein Gedanke ist halt einfach so High-Level-Daumenregel. Du hast ein Drittel Auslastung, dafür hast du aber dreimal so viel Bedarf, weil die Leute dürfen ja nicht aufeinander sitzen. Das heißt, genau. Die Leute werden wahrscheinlich ihre Offices halten, auch wenn sie nicht ausgelastet sind, hä?
Ich weiß jetzt nicht, ob da wir jetzt irgendwie das beste Beispiel sind, weil wir sind ja noch klein, ich meine, wir sind 30 Leute. Ja. Aber also jetzt auch von anderen Companies und von anderen befreundeten Gründern hat jetzt keiner, also zumindest außer vielleicht, gut, Travel Startups oder Travel Companies, das ist vielleicht ja. Jetzt ein bisschen ausgenommen von. Ja. Aber ansonsten hat auch keiner jetzt Office Space abgegeben, sondern ganz im Gegenteil, es ist eher halt noch mal ein bisschen schwieriger, die Leute im Office überhaupt unterzubringen, weil du halt die Abstände einhalten musst.
Eben, das meinte ich. Sag mal, habt ihr irgendetwas, ein Learning so für das Homeoffice der Mitarbeiter in Deutschland oder in Amerika? Habt ihr irgendeine Ausstattung, irgendetwas mitgegeben, irgendein Learning? Weil wie gesagt, das Homeoffice ist ja für die meisten CXOs unter uns neu. Ich hatte zum Beispiel vorher kein Homeoffice meiner Mitarbeiter. Gab es auch einige Learnings. Hattet ihr ein konkretes noch? Ich bohre da jetzt ein bisschen tiefer. Gibt es irgendwas, was die Leute lernen können? Also Beispiel, ich habe nachgedacht, kann man die ausrüsten, ausstatten? Kann man irgendwie tatsächlich bei den Urlaubsregelungen irgendwas ändern? Da sind wir noch early. Was hattet ihr für Learnings?
Also bei uns ist es eh ziemlich flexibel. Wenn jemand sagt, hey, er braucht ein neues Headset oder er braucht einen Bildschirm oder was auch immer, dann bekommt er das. Also wir sind da, glaube ich, generell auch eher entspannter, weil uns das sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter ein gutes Setting haben und happy sind, egal wo sie sitzen. Ja. Und auch der davor Homeoffice jetzt bei uns jetzt nicht die Ausnahme war. Ja. Ich glaube, was schon noch irgendwie wichtig ist, da den Leuten das auch zu kommunizieren, hey, wenn ihr was braucht, dann sagt Bescheid, wenn wir euch helfen können, sagt Bescheid. Aber ansonsten hatten wir da jetzt, glaube ich, nicht groß andere Regeln als jetzt hier irgendwie im Büro.
Okay. Wie siehst du, wie bullish oder pessimistisch bist du für die nächsten sechs, also wenn man auf die nächsten 6 bis 12 Monate guckt, erste Frage. Und zweite Frage, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Was hättest du mich noch gefragt, was ich jetzt vergessen habe für unsere Zuhörer?
Was ich dich mal gesagt habe. Gute Frage. Dann machen wir erstmal die erste Frage in den 6 Monaten. Also ich glaube grundsätzlich, dass in den nächsten 6 Monaten sich noch mal sehr viel ändern wird. Das ist halt eine Phase, die geprägt ist von großer Unsicherheit. In vielerlei Hinsicht. Also was bedeutet das für die Gesamtwirtschaft? Was bedeutet das für Europa versus USA? Für uns ja auch immer ein spannendes Thema. Was bedeutet das für die Startup-Szene, für die Tech-Branche? Also ich glaube so insgesamt so super High-Level ist die ganze Situation, die ganze Krise eher ein Akzelerator oder auch ein Katalysator jetzt für Digitalisierung, was ja immer so ein bisschen ein Bullshit-Word ist, aber ich glaube, SaaS-Firmen und Tech-Firmen profitieren insgesamt sehr stark von und auch Firmen, die ein bisschen kleiner, agiler sind auch, weil die natürlich sich besser an Situationen der Unsicherheit anpassen können. Was ich schon denke, ist, dass auch sehr viele Großkonzerne, auch vor allem auch in Deutschland, da wahrscheinlich sich schon nochmal stark umorientieren müssen und da noch einige Entlassungswellen kommen. Das ist so meine Prognose. USA ist so ein bisschen Fragezeichen, aber da USA deutlich techlastiger ist als Europa, denke ich schon, dass grundsätzlich da zumindest in einem Teil der Welt von Nordamerika da schon ein struktureller Vorteil besteht. Das ist so meine Sicht auf die nächsten 6 Monate, also weitere Unsicherheit, aber insgesamt positiv für die Tech-Branche. Was ich dich noch gefragt hätte. Ich meine, ich finde die Frage schon spannend, wie kann man aus einem Remote-Setting das meiste machen und ist es jetzt was bleibt versus ist es was wieder geht? Vor allem sieht er jetzt auch nicht so aus, als würde der Impfstoff wirklich vor nächstem Frühjahr kommen. Deswegen ist es halt schon was, mit was wir wahrscheinlich auch langfristig leben müssen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich in den Supermarkt gehe und die Maske aufhab, dann ist das für mich schon so normal. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, nicht die Maske zu tragen. Weiß nicht, ist das was bleiben wird? Was bedeutet das dann auch insgesamt für unser Zusammenleben? Das gibt es noch andere Formen, wie sich unser Zusammenleben ändert. Ich glaube, sowas sind auch sehr, sehr spannende Fragen, wo man wahrscheinlich sicherlich nochmal eine separate Episode zu machen könnte.
Okay, danke dir. Sag mal, wenn die Zuhörer dich unterstützen möchten, wo können sie dich unterstützen? Also sei denkbreiter, zum Beispiel, keine Ahnung, such dir bestimmte Leute irgendwo oder gibt es irgendetwas, was du sharen möchtest? Wenn jemand dich aus unserer Zuhörerschaft sympathisch findet, wie können die euch erreichen? Wie können die euch testen? Wie können die euch anderweitig unterstützen, außer als nur als Kunde? Frag gerne, nutzt das jetzt für dich.
Ja, zwei Dinge. Also einerseits natürlich sind wir immer interessiert an Neukunden. Ja, also wenn jemand seine Sales-Prozesse optimieren möchte oder sich vorstellen kann, dass vor allem Inside-Sales mit unserem Tool da deutlich effizienter laufen könnte, würde mich das sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mal ausprobiert. Man kann einfach einen Free-Trial machen auf der Webseite, sich einfach nur anmelden. 7 Tage ohne Kreditkarte, aber natürlich geben wir auch gerne Demo, wenn gewünscht. Das ist das Erste. Das Zweite, wir suchen immer gute Leute. Aktuell suchen wir besonders jemand, der Finance bei uns aufbaut, also ein Finance Lead, Head of Finance, dann aber auch Head of Marketing. Also wir suchen jemand, der international Marketing bei uns aufbaut, weil unsere aktuelle Head of Marketing geht. Die geht zurück in ihre Familienfirma nach Portugal, muss quasi da antreten und deswegen suchen wir da jemanden.
Immer in München, oder? Sagt es bitte dazu.
Da kann auch remote sein, muss nicht in München sein. Optimalerweise jemand, der auch für eine amerikanische SaaS-Company gearbeitet hat zuvor. Also wir brauchen auf jeden Fall jemand, der da sowohl Europa als auch USA abdecken kann und da Erfahrung hat und haben da auch einen amerikanischen Anspruch, jetzt mal sozusagen. Okay. Genau, und ansonsten auch immer gute Entwickler, wir suchen Designer.
Was habt ihr für Tech-Stacks?
Wir nutzen Verschiedenes. Hauptsächlich Ruby und Rails im Backend. Unsere ganze Serverinfrastruktur ist auf Kubernetes aufgesetzt. Okay. Das ist relativ advanced und Frontend Vue.js.
Und Tech ist auch remote im Zweifel, ja?
Genau, das sowieso. Das
ist und wie kann man euch erreichen?
Über LinkedIn einfach mich direkt kontaktieren oder aber auch über E-Mail veronika@demodesk.com.
Genau, wenn ihr nicht erreicht, schreibt mir bitte Martha, Emil, Ludwig, mel@taledo.com. Bitte nur ernsthafte Anfragen, keine Werbung, kein Scheiß, bitte, ja?
So, okay. vielleicht noch eine letzte Sache. Also wenn ich, du hattest ja auch anfangs Unterschiede USA versus Deutschland angesprochen. Ja. Was in USA oder vor allem Silicon Valley halt da extrem gut funktioniert oder ein Grund auch, warum da so viele erfolgreiche Companies auch daraus hervorgehen. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele Companies aus dem CDTM und aus dem Y Combinator hervorgehen. Das ist also dieser ganze Netzwerkaspekt. Deswegen denke ich, je mehr wir uns gegenseitig helfen als Gründer-Community, desto besser. Deswegen, wenn ich irgendwem helfen kann oder vielleicht nicht jetzt, vielleicht in Zukunft, mit was auch immer, dann bin ich da auch irgendwie gerne bereit, sofern es natürlich im Rahmen bleibt. Also wenn da irgendwas ist, wo ich helfen kann, mache ich immer super gerne.
Sehr appreciated. Dankeschön, Veronika. Habe ich sonst noch was vergessen?
Hättest du noch sonst irgendwas gefragt? Ich weiß nicht, was gibt es noch, was du loswerden möchtest?
Ich bin sehr zufrieden. Ich danke dir. Dieser Einblick hat schon gereicht. Ich glaube, interessant war für mich noch unser Anfangs für die Zuhörer. Bevor wir angefangen haben, hatten wir kurz Diskussion, weil Demodesk ist ja auch, also Screensharing und Video. Und ich habe überlegt, ob wir das über Video machen. Und wir hatten eine kurze Diskussion, Podcast fürs Video. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, sagt gerne. Wir werden es wahrscheinlich nur als Podcast dann tatsächlich ausstrahlen. Eure Meinung appreciated. Danke dir vielmals, Veronika.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.